Auch ich darf euch begrüßen heute Morgen und freue mich, mit uns zusammen jetzt in Gottes Wort schauen zu dürfen. Und für alle, die heute Morgen das erste Mal hier bei uns sind, unsere Gäste allen voran, wir sind gerade in einer Predigtreihe durch das Johannesevangelium und ihr seht hier diesen Übertitel, Johannes, damit ihr glaubt. Darum dreht sich unsere ganze Predigtreihe und wir sind schon ein ganzes Stück weit gekommen, nämlich bis Johannes 10. Und heute setzen wir auch in Johannes 10 fort. Letzte Woche haben wir damit schon angefangen. Und es geht um Hirten und Schafe. Andreas hat das ja immer wieder schon anklingen lassen. Und ich erinnere mich ganz gut daran, wie ich mich mal neben eine Schafherde gesetzt habe und die eine ganze Zeit beobachtet habe. Und das ist sehr spannend, wenn man da so sitzt und das alles so wahrnimmt und dann darüber nachdenkt, dass die Gemeinde immer wieder mit einer Schafherde verglichen wird. Und wie ich da so saß und das so auf mich wirken lassen habe, war ich natürlich versucht, in diese Schafherde unsere Gemeinde hinein zu projizieren und den Schafen auf einmal Namen zu geben. Ich erspare euch an dieser Stelle aber jetzt meine Erkenntnisse und Analysen. Es ist aber spannend, wenn man das mal so tut, ja, und so ein bisschen beobachtet, was da alles so los ist in der Schafherde. Und grundsätzlich sagt man über Schafe ja eher, dass sie nicht gerade die hellsten sind. Ich habe euch mal so zwei Exemplare hier mitgebracht von Schafen. Das sagt man so, Schafe sind eher dumm. Inwieweit das so ist oder nicht, das ist wahrscheinlich eine Frage, eine Definitionssache. Immerhin, habe ich gelesen, können Schafe über 2 Jahre lang sich 50 Gesichter von ihren Artgenossen merken. Das ist mehr als mancher Mensch, würde ich sagen. Also von daher vielleicht gar nicht so schlecht. Egal, ob sie nun dumm sind oder nicht dumm sind, sie haben auf jeden Fall einige Beschränkungen. Also Schafe können sich selbst nicht schützen bei Gefahr. Sie brauchen ihre Herde, sie brauchen jemanden, der sie zwischendurch auch mal zum Friseur bringt vielleicht. Bei dem einen Schaf sieht man das auch, das wäre mal wieder nötig. Und sie brauchen Orientierung, das heißt, sie sind auf Hilfe angewiesen und sie brauchen unbedingt ihren Hirten. Sie brauchen jemanden, der für sie sorgt, der sie am Leben hält, der sie auf gute Weiden führt. Und ein Schaf, das Leben eines Schafes, steht oder fällt mehr oder weniger mit seinem Hirten. Nun soll es heute Morgen natürlich nicht so sehr um Schafe und Hirten im wahrsten Sinne des Wortes gehen, sondern vielmehr im übertragenen Sinne. Und so setzen wir dieses Bild oder diese bildliche Sprache aus Johannes 10 von letzter Woche fort, in der Jesus von sich als dem Hirten geredet hat und von Menschen als seinen Schafen. Und letzte Woche sind wir schon eingestiegen in Johannes 10, Vers 1 bis 10 und setzen heute ab Vers 11 bis Vers 30 fort unter dem Thema Jesus ist der gute Hirte. Ich will uns diese Verse lesen, Johannes 10, Vers 11 bis Vers 30. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Wer Lohnarbeiter und nicht Hirte ist, wer die Schafe nicht zu eigen hat, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf raubt und zerstreut sie, weil er ein Lohnarbeiter ist und sich um die Schafe nicht kümmert. Ich bin der gute Hirte und ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich, wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne und ich lasse mein Leben für die Schafe. Und ich habe andere Schafe, die nicht aus diesem Hof sind, auch diese muss ich bringen und sie werden meine Stimme hören und es wird eine Herde, ein Hirte sein. Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, um es wieder zu nehmen. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir selbst. Ich habe Vollmacht, es zu lassen, und habe Vollmacht, es wiederzunehmen. Dieses Gebot habe ich von meinem Vater empfangen. Es entstand wieder ein Zwiespalt unter den Juden dieser Worte wegen. Viele aber von ihnen sagten, er hat einen Dämon und ist von Sinnen. Was hört ihr ihn? Andere sagten, diese Reden sind nicht die eines Besessenen. Kann etwa ein Dämon der blinden Augen öffnen? Es war damals das Fest der Tempelweihe in Jerusalem, es war Winter. Und Jesus ging in dem Tempel umher in der Säulenhalle Salomos. Da umringten ihn die Juden und sprachen zu ihm, bis wann hältst du unsere Seele hin? Wenn du der Christus bist, so sage es uns frei heraus. Jesus antwortete ihnen, ich habe es euch gesagt und ihr glaubt nicht. Die Werke, die ich in dem Namen meines Vaters tue, diese zeugen von mir, aber ihr glaubt nicht, denn ihr seid nicht von meinen Schafen, wie ich euch gesagt habe. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit. Und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle. Und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters rauben. Ich und der Vater sind eins. Jesus spricht an dieser Stelle primär mit den Pharisäern. Und das haben wir letzte Woche schon gesehen. Die Pharisäer waren die geistliche Elite und auch die geistlichen Führer unter anderem der Juden damals. Und zu denen spricht Jesus hier an dieser Stelle vor allem. Es waren aber auch noch einige andere Juden dabei, haben wir in Vers 19 gelesen. Und schon letzte Woche ist uns diese geistliche Elite begegnet, die eigentlich als Hirten für Israel fungieren sollte. Und Jesus hat sie in der vergangenen Woche in Johannes 1, Vers 1 bis 10 schon hart ins Gericht genommen und sogar als Diebe und Räuber bezeichnet. Aber dieser mangelhafte Hirtendienst von ihnen ist keineswegs was Neues, sondern schon im Alten Testament mahnt Gott an verschiedenen Stellen immer wieder an, dass die Hirten Israels ihren Job nicht gut gemacht haben. Und bevor wir jetzt in diesen Text von heute Morgen in Johannes 10 einsteigen, will ich mit uns gerne erst ins Alte Testament in Hesekiel 34 ein paar Verse lesen und kurz darauf eingehen, weil die bilden gewissermaßen den Hintergrund oder einen der Hintergründe für diese Worte Jesu in Johannes 10 und sie verleihen diesen Worten von Jesus in Johannes 10 noch mehr Gewicht, würde ich sagen. Also gehen wir da einmal zurück in Hesekiel 34, lesen zunächst die Verse 1 bis 6. Da heißt es, und das Wort des Herrn geschah zu mir so. Menschensohn, weissage über die Hirten Israels, weissage und sprich zu ihnen, den Hirten. So spricht der Herr. Wehe den Hirten Israels, die sich selbst weiden. Sollen die Hirten nicht die Herde weiden? Die Milch genießt ihr und mit der Wolle kleidet ihr euch, das fette Vieh schlachtet ihr, die Herde weidet ihr nicht. Die Schwachen habt ihr nicht gestärkt und das Kranke nicht geheilt und das Gebrochene nicht verbunden und das Versprengte nicht zurückgebracht und das Verlorene nicht gesucht, sondern mit Härte habt ihr über sie geherrscht und mit Gewalt. Und sie zerstreuten sich, weil sie ohne Hirten waren und wurden allen Tieren des Feldes zum Fraß. So zerstreuten sich und irrten umher meine Schafe. Auf allen Bergen und auf jedem hohen Hügel und über das ganze Land hin sind meine Schafe zerstreut worden, und da ist niemand, der nach ihnen fragt, und niemand, der sie sucht. Die Hirten Israels, die eigentlich von Gott eingesetzt waren, haben ihre Aufgabe alles andere als gut erfüllt. Hier heißt es, sie weideten sich selbst in Vers 2. Das heißt, sie sind auf ihr Wohlergehen bedacht, aber die Herde ist ihnen eigentlich egal. Sie lassen die Herde zugrunde gehen. Anstatt das Schwache, das Kranke, das Gebrochene, das Verlorene zu umsorgen, herrschen sie mit Härte und Gewalt. Das ist der Vorwurf. Und das war damals zu Zeiten von Hesekiel so. Und zum Beispiel in Jeremia 23 lesen wir auch davon, dass diese Hirten da alles andere als gut unterwegs waren. Und wenn man die Geschichte Israels etwas kennt, dann weiß man auch, dass tatsächlich Zerstreuung stattgefunden hat und Niedergang Israels. Aber auch bis in die Zeit von Jesus hinein waren diese hochgeistlichen Führer keine guten Hirten. Keine guten Hirten, die auf das Wohl der Herde bedacht waren. Ja, ganz im Gegenteil, Jesus bezeichnet sie als geldliebend, als anerkennungssüchtig, als heuchlerisch. Matthäus 23 dreht sich fast das ganze Kapitel darum, die ganz hart ins Gericht zu nehmen. Könnt ihr für euch in Ruhe mal zu Hause nachlesen. Und gerade vor diesem Hintergrund, dass die Pharisäer, mit denen Jesus in Johannes 10 spricht, ja diese Charakterisierung aus Hesekiel 34 kannten, waren natürlich diese Verse, auch die ersten 10 Verse aus Johannes 10, ein mächtiger Vorwurf an sie. Aber sie wussten auch aus Hesekiel 34, dass Gott sich das nicht immer anschauen wird, sondern dass es eine Grenze gibt und dass er sie eines Tages absetzt. Und vor allem wussten sie, dass Gott selbst gesagt hat, dass er sich seiner Herde annehmen wird, wie ein Hirte. Und dazu lesen wir in Hesekiel 34 noch ein paar Verse weiter, nämlich den Vers 11 und 12 und Vers 15 und 16. Da heißt es weiter, denn so spricht der Herr, siehe, ich bin es und ich will nach meinen Schafen fragen und mich ihrer annehmen. Wie ein Hirte sich seiner Herde annimmt am Tag, da er unter seinen zerstreuten Schafen ist, so werde ich mich meiner Schafe annehmen, und ich werde sie retten aus allen Orten, wohin sie zerstreut worden sind, am Tag des Gewölks und des Wolkendunkels. Ich selbst will meine Schafe weiden und ich selbst will sie lagern, spricht der Herr. Das Verlorene will ich suchen und das Versprengte zurückbringen und das Gebrochene will ich verbinden und das Kranke will ich stärken. Das Fette aber und das Starke werde ich austilgen. Mit meinem Recht werde ich sie weiden. Wir sehen, nicht ganz 600 Jahre vor Christus, bei Hesekiel schon hier eine klare Voraussage davon, dass Gott selbst voller Mitleid sich unter seine Schafe begeben wird. Ja, und wir sehen, mit welcher Fürsorge und Liebe er sich seiner Schafe annehmen wird, ganz im Gegensatz zu diesen schlechten Hirten Israels. Und genau das, was hier in Hesekiel 34 beschrieben ist, das fing an, in Erfüllung zu gehen mit Jesus. Wenn Jesus sagt in Johannes 10, Vers 11, ich bin der gute Hirte. Ja, das ist der ganze Hintergrund. Ich musste euch ein bisschen mit reinnehmen. Ist erstmal theoretisch, aber spannend, denke ich, zu sehen. Es ist prophezeit und hier geht es in Erfüllung. Es fängt an, in Erfüllung zu gehen. In Hesekiel 34 sind noch weitere Dimensionen. Und Jesus sagt diese Worte, ich bin der gute Hirte. Und es zählt zu diesen sogenannten Ich-Bin-Worten. Und wiederum haben diese fünf Worte eine ganz starke Aussagekraft in jüdischen Ohren. Mit dieser Aussage, ich bin, ist das wieder eine Anspielung auf die persönliche Vorstellung Gottes in 2. Mose 3, Vers 14, wo er gesagt hat, ich bin, der ich bin. Und damit setzt Jesus diesen Anspruch, dass er Gott selbst ist. Mit der Hirte war für die Juden vom Alten Testament her klar, das war Gott. Denken wir an den ganz bekannten Psalm 23, der Herr ist mein Hirte. Ja, oder diese Stellen zum Beispiel im Psalm 95, Vers 7, wo über die Herde gesprochen ist, die Herde seiner Weide. Und dann sagt Jesus auch noch, er ist der gute Hirte. Und damit stellt er einen starken Kontrast her zu den schlechten Hirten Israels und an dieser Stelle ganz besonders gegenüber den Pharisäern. Und dann führt Jesus ab Vers 11 weiter aus, was einen guten Hirten kennzeichnet. Und dazu wollen wir uns heute Morgen drei Kernpunkte anschauen. Und der erste Punkt heute Morgen heißt, der gute Hirte beweist größtmögliche Liebe. Das ist der längste, ausführlichste Punkt heute Morgen. Der gute Hirte beweist größtmögliche Liebe, Vers 11 bis 18. In Vers 11 bis 18 führt Jesus jetzt weiter aus, was einen wirklich guten Hirten ausmacht. Und er nennt mehrere Aspekte hier gleich, die ein wirklicher Liebesbeweis sind. Und während wir uns die jetzt gleich näher anschauen, hoffe ich, dass ein jeder, der gläubig ist, ermutigt wird dadurch. Auch ein jeder, der gerade kämpft, der vielleicht gerade am Zweifeln ist an der Liebe Gottes, und gerade so am Hadern ist. Manchmal ist es ja so, dass wir das Gefühl haben, Gott liebt uns nicht. Weil wir irgendwie erleben, dass er nicht eingreift vielleicht. Aber gerade diese Liebesbeweise, die wir uns anschauen wollen jetzt gleich, die dürfen und sollen uns bestärken. Und sollen dazu dienen, dass wir gewiss sein dürfen. Dass die Fürsorge und die Liebe größer nicht sein könnte. Gleich in Vers 11 bis 13 steigt Jesus ein, also mit diesen Worten, ich bin der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Wer Lohnarbeiter und nicht Hirte ist, wer die Schafe nicht zu eigen hat, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf raubt und zerstreut sie, weil er ein Lohnarbeiter ist und sich um die Schafe nicht kümmert. Jesus verwendet ein ganz gängiges und ich glaube auch sehr einleuchtendes Bild aus der damaligen Umwelt. Damals gab es wilde Tiere, zum Beispiel Wölfe, die gerade bei Nacht kamen, um an die Schafherden ranzukommen und Schafe zu reißen. Und jetzt konnte es sein, dass ein Herdenbesitzer Leute angestellt hat, die also stellvertretend für ihn diesen Hirtendienst übernommen haben. Im Prinzip wie ein normales Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Verhältnis. Und wenn es nun hart auf hart kam, also wenn der Wolf kam zum Beispiel und es um das eigene Wohlbefinden ging und es sogar sein konnte, dass es ums eigene Überleben ging, dann war das so, dass der angestellte Hirte ganz schnell die Biege gemacht hat und die Schafe einfach dort zurückgelassen hat, die Flucht ergriffen hat. Er denkt sich, was ist das Leben von so ein paar Schafen wert gegenüber meinem eigenen? Ja, also ich setze auch nicht mein Leben hier ein oder aufs Spiel für so ein paar dumme Schafe. Das heißt, die Liebe zu den Schafen eines angestellten Hirten, die hält sich sehr in Grenzen und die Liebe zu sich selbst, die überwiegt. Er hat keine besondere Bindung zu den Schafen, es geht ihm um den Lohn. Also haut er ab und ich glaube, das können wir uns auch ein Stück weit vorstellen oder vergleichen, wenn wir heute einen Arbeitnehmer hätten, der würde auch die Firma verlassen und seine Aufopferung hätte Grenzen, wenn es um seine eigene Existenz geht. So ist also dieses Bild hier ungefähr. Und im Kontrast dazu der Schafbesitzer. Der Schafbesitzer wird alles tun, um seine Herde zu beschützen. Er wird alles tun, um seine Herde am Leben zu erhalten und er ist bereit, sich mit seinem Leben für die Herde einzusetzen. Und genau so war das. Die eingesetzten Hirten Israels, also unter anderem die Pharisäer, die suchten ihr eigenes Wohl und sie waren nicht bereit, sich für die Herde aufzuopfern. Und sie suchten ihren eigenen Vorteil, die Herde war ihnen unterm Strich egal. Aber auf der anderen Seite, Jesus, der Besitzer der Schafe, in diesem Fall oder an dieser Stelle sind es noch die Juden im engsten Kontext, die gemeint sind, Jesus, der Besitzer der Schafe, ist bereit, alles aufs Spiel zu setzen, um sie zu retten. Und während er in Vers 11 hier noch recht abstrakt erstmal dieses Bild malt und davon redet, dass ein guter Hirte sein Leben für die Schafe lassen würde, sagt er in Vers 15 dann ganz ausdrücklich über sich selbst nochmal: und ich lasse mein Leben für die Schafe. Das heißt, er setzt sein Leben für sie ein, er gibt es auf. Jesus, der gute Hirte, ist bereit, sein eigenes Leben hinten anzustellen, um seine Schafe zu retten. Er ist bereit, ans Äußerste zu gehen, damit seine Schafe Leben haben. Und was er hier in der bildlichen Sprache ausdrückt, das geschieht nicht allzu lange später, indem Jesus tatsächlich am Kreuz für Menschen stirbt, um sie zu retten. Wir können uns fragen, warum denn retten? Hab ich denn Rettung notwendig? Und die Antwort lautet ja, absolut, haben wir. Ja, wir sind bildlich gesprochen wie Schafe, die dem Tode geweiht sind. Hilflos, machtlos, bei vielen Menschen so, dass es sogar ahnungslos heißen muss. Und dabei geht es nicht um den irdischen Tod, den jeder von uns sterben muss, sondern es geht um den ewigen Tod, es geht um die ewige Trennung von Gott, die durch unsere Sünde besteht. Durch meine Sünde, durch deine Sünde, die du gegen Gott gerichtet hast, lastet das Gericht Gottes und der Zorn Gottes auf dir. Für alles, was du gesagt hast, gedacht hast, gemacht hast, wie du mit Gott umgegangen bist, wie du seine Gebote übertreten hast, für all das muss der heilige Gott dich richten und deine Sünde strafen. Und solange du nicht an Jesus glaubst, bist du in größter Gefahr. Obwohl du das vielleicht nicht siehst und vielleicht auch noch gar nicht ahnst, aber das ist die knallharte Realität. Es ist wie so ein Schaf, was völlig unbedarft irgendwo rumsteht, ohne irgendeine Ahnung zu haben und plötzlich überrascht wird davon, dass auf einmal zum Beispiel der Wolf kommt. Aber es gibt ein Entkommen für dich und für mich und für jeden Menschen, und zwar indem jemand anders sein Leben einsetzt, jemand anders sein Leben lässt, jemand anders dein Gericht trägt, den Zorn Gottes auf sich kommen lässt, der dich eigentlich treffen müsste. Und genau das hat Jesus, der Sohn Gottes, getan, indem er als der einzig sündlose Mensch sein Leben gegeben hat und für deine und für meine Sünde am Kreuz stirbt. Er lässt sein Leben für dich. Und nur so kannst du, kann ich, von der ewigen Verdammnis zu ewigem Leben in Gottes Gegenwart kommen. Und das ist die wunderbare Botschaft, die für jeden gilt, der an ihn glaubt. Für jeden, der sich vor Gott als Sünder erkennt, der von seinem Leben ohne Gott umkehrt und der glaubt, dass Jesus dort am Kreuz auch für deine Sünde bezahlt hat, für deine ganz persönliche Schuld. Und für den gilt dann das, was Jesus zuvor gesagt hat, in der ersten Hälfte von Johannes 3, Vers 36. Da hieß es: Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Hier sind diese zwei Optionen unterm Strich. Entweder du glaubst und nimmst Jesus ganz persönlich an, glaubst, dass er für deine Sünde am Kreuz gestorben ist, übergibst ihm dein Leben und dann hast du ewiges Leben. Oder die andere Variante, du schenkst ihm keinen Glauben und du musst den Zorn Gottes eines Tages selbst tragen. Und ich will an dieser Stelle fragen, hast du Jesus schon angenommen? Glaubst du an ihn? Ja, bist du umgekehrt von deiner Sünde und hast vor ihm deine Sünde bekannt und folgst ihm nach? Gehst du deinen Weg mit ihm? Vielleicht sitzt der ein oder andere heute Morgen hier oder schaut auch zu und du musst diese Frage mit Nein beantworten. Nein, ich glaube nicht. Oder du bist dir unsicher, was das Ganze bedeuten soll. Und wenn es so ist, dann nutzt den Tag heute, um Klarheit darüber zu bekommen. Dann nutzt den Tag heute, um eine klare Entscheidung für Jesus vielleicht zu treffen. Und wenn du Fragen hast oder Hilfe brauchst, dann helfe ich dir gerne oder auch andere Leute, die hier sind, die Gemeindeleitung oder zu wem auch immer du Vertrauen hast. Aber es ist so wichtig, das festzumachen. Jesus ruft Menschen. Und zwar nicht nur Juden, sondern auch Menschen aus allen Nationen. Und genau das deutet Jesus in diesem Vers 16 schon an, wenn er da sagt in Johannes 10, Vers 16: Und ich habe andere Schafe, die nicht aus diesem Hof sind, auch diese muss ich bringen, und sie werden meine Stimme hören, und es wird eine Herde, ein Hirte sein. Jesus erweitert also den Horizont an dieser Stelle. Er sagt in Matthäus 15, Vers 24 mal, dass er gesandt ist zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Das ist auch seine Primärfunktion erstmal. Und trotzdem wird hier deutlich, bei dem, was Jesus sagt, dass es schon immer Gottes Plan war, auch Menschen aus allen anderen Nationen zu rufen und zu retten. Und deshalb sagt Jesus hier, ich muss diese bringen, weil das der Plan Gottes war, weil es dem Plan Gottes entsprochen hat. Die Tatsache, dass es eines Tages eine große Herde aus vielen verschiedenen Nationen geben wird, die alle einen zum Hirten haben, nämlich Jesus, die war den Juden damals noch verschlossen. Aber wir sehen das, wenn wir den Lauf der Geschichte betrachten, wie sich das Evangelium immer weiter ausbreitet, wie Menschen zum Glauben kommen aus allen Nationen bis heute, dass es eine Herde gibt mit einem Hirten und das ist Jesus. Eine Herde aus Juden und aus vielen anderen Nationen. Und wer das vertiefen will, kann sich dazu Epheser 2, Vers 11 bis Kapitel 3, Vers 12, glaube ich, ist das, mal näher anschauen, da wird das thematisiert. Wenn du also heute weißt, dass du zu dieser weltweiten Herde Jesu gehörst, dass du sein Wort gehört hast, dass du geglaubt hast, dann gilt es für dich an dieser Stelle einmal mehr, diesen ersten größten Liebesbeweis für dich festzuhalten. Nämlich diesen Liebesbeweis, Jesus selbst hat sein Leben für dich gelassen. Und dann sehen wir einen zweiten Liebesbeweis in Vers 14 und 15, wohin wir nochmal zurückgehen jetzt. Da sagt Jesus, wie schon in Vers 11 nochmal, ich bin der gute Hirte und ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. Wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne und ich lasse mein Leben für die Schafe. An dieser Stelle wird das Ganze jetzt also noch persönlicher, wenn Jesus sagt, ich kenne die Meinen. Und einerseits bedeutet das, dass Jesus niemals überrascht sein wird darüber, wer zu seiner Herde gehört, sondern er kennt bereits jetzt jedes einzelne seiner Schafe. Selbst von den Menschen, von denen wir vielleicht noch keinen blassen Schimmer haben, dass sie sich irgendwann bekehren werden, dass sie zum Glauben finden werden. Und auch bei Menschen, bei denen wir es uns nie vorstellen könnten, Jesus weiß schon jetzt, wer zu ihm gehören wird. Und ich glaube, es gibt auch hier in der Gemeinde einige Beispiele, wenn wir uns umschauen, wo Menschen sitzen, von denen wir wahrscheinlich nie gedacht hätten, dass sie irgendwann zu dieser Herde dazustoßen. Jesus bezeichnet interessanterweise ja in diesem Text, wir hatten es gerade in Vers 16, schon Menschen als seine Schafe, die seine Stimme zu dem Zeitpunkt ja noch gar nicht gehört haben und auch noch gar nicht gläubig geworden sind. Das heißt, Jesus kennt, obwohl es noch aussteht in der Zukunft, kennt er bereits seine Auserwählten, die ihn erkennen werden. Und wenn du dich zu Jesus bekehrt hast, dann war das für Jesus keine Überraschung, in keinster Weise, sondern es war nur eine Freude. Und wenn wir nochmal diese Formulierung hier, ich kenne die Meinen, in Verbindung setzen mit Johannes 10, Vers 3 von letzter Woche, dann bekommt das noch eine persönlichere Note. Da hat Jesus ja gesagt, und er ruft die eigenen Schafe mit Namen und führt sie heraus. Und ich finde, das ist ein sehr bewegender Gedanke. Ja? Jesus kennt deinen Namen und er ruft dich mit Namen, um dich herauszuführen aus der Sünde, aus der Verdammnis und hinzuführen zum Vater. Wenn sich jemand deinen Namen merken kann und dich mit Namen anspricht, das ist ja auch heute für uns was sehr Persönliches, was auch eine gewisse Form von Wertschätzung ist sogar. Es hat was von persönlicher Zuneigung. Wie viel bedeutsamer ist es aber, wenn wir darüber nachdenken, dass Jesus, der Sohn Gottes, dich ganz persönlich mit Namen anspricht, bei deinem Namen ruft und erlöst. Ja, bei deinem Namen, Charlotte. Bei deinem Namen, Anja. Bei deinem Namen, Henrik. Ihr könnt euren Namen da einsetzen. Es ist Wahnsinn, wenn man darüber nachdenkt, finde ich, im Anbetracht der vielen Menschen, die es je gegeben hat und die es ja auch aktuell gibt, sollte man ja eigentlich meinen, dass Gott Besseres zu tun hat, als sich jedem einzelnen Individuum zu widmen. Aber es ist ganz das Gegenteil der Fall. Bei Gott bist du keine Nummer, sondern du bist eine geliebte Person. Und gerade die Tatsache, dass der allmächtige Gott dich und mich mit Namen kennt und uns sogar noch persönlich begegnen möchte, ist ein Beweis seiner großartigen, fürsorglichen Liebe. Das bedeutet zum Beispiel, dass Gott immer ein offenes Ohr für jedes seiner Kinder hat, obwohl er eigentlich der ist, der am allermeisten um die Ohren hat. Es bedeutet auch, dass er jederzeit für dich und mich Zeit hat und sehr gerne Gemeinschaft mit uns haben will. Und es ist nicht so, wie wir das sonst vielleicht schon mal kennen bei irgendwelchen Personen, dass sie irgendwann ihre Ruhe von uns brauchen. Gott braucht nicht seine Ruhe von dir. Denn du bist ihm nie zu viel. Und damit verbunden ist auch, dass er sich dir und mir mehr zu erkennen geben möchte. Und dass wir ihn kennen, ist ein Kennzeichen von wahren Gläubigen, die Jesus als ihren Hirten kennen. Und davon spricht Jesus ja hier in Vers 14. Und ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. Das bedeutet zum Beispiel, dass du die Stimme seines Wortes kennst und dass du dein Leben danach ausrichtest. Das bedeutet auch, dass du weißt, was ihm wichtig ist, was er denkt, was er liebt und was ihm missfällt und was ihm gefällt. Ja, so wie das bei uns Menschen ja auch der Fall ist, wenn du dir eine Person vor Augen führst, die du wirklich gut kennst, dann weißt du, was sie mag, was sie verabscheut, weißt du, was ihr wichtig ist, was ihr gefällt und so weiter. Du kannst dich in sie hineindenken und je besser du eine Person kennst, umso vertrauter wirst du mit ihr und umso schöner wird die Gemeinschaft mit ihr. Und nun vergleicht Jesus hier die Gemeinschaft zwischen uns und ihm interessanterweise mit einem Vorbild, das an Vertrautheit und Gemeinschaft eigentlich nicht zu übertreffen ist. Er sagt ja hier in Vers 15, wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Also die innige Gemeinschaft zwischen Jesus und dem Vater ist das Vorbild der Gemeinschaft, die zwischen Jesus und uns vorherrschen soll. Und das ist ein ganz schön hoher Anspruch, ein ganz schön hohes Level. Matthew Henry, ein Ausleger, hat dazu geschrieben, wie der Vater den Sohn kannte und ihn liebte, so kennt Christus seine Schafe und blickt wachsam und zärtlich auf sie. Wie der Sohn den Vater kannte, liebte und ihm gehorchte, so kennen Gläubige Christus. Und ich will uns an dieser Stelle mal fragen, als Gläubige, wie gut kennst du Jesus wirklich? Ja, und wie vertraut bist du mit ihm? Und wie bedeutsam ist vielleicht die Gemeinschaft mit ihm für dich? Ja, liebst du ihn? Ich glaube, das sind sehr überführende Fragen, wenn man sich damit auseinandersetzt, weil so schnell geht es doch so, dass unsere Gemeinschaft mit Gott viel mehr als eine Pflichtübung abgehandelt wird. Oder dass unsere Liebe zu ihm eigentlich mehr vorgeheuchelt ist. Oder dass wir vielleicht vieles theoretisch über Jesus wissen und sagen könnten, aber wirklich im Herzen bewegt zu sein und ihn zu kennen, das ist was anderes. Und wenn du merkst, dass dein Leben mit Gott eingerostet ist und du ihn zwar vielleicht deinen Herrn nennst, aber ihn eigentlich wenig kennst, dann ist das vielleicht ein Punkt, wo du dich aufrichtig an ihn im Gebet wenden darfst und ganz neu diesen Wunsch vor ihm zum Ausdruck bringen darf, darin zu wachsen, ihn besser zu kennen und ihn mehr zu lieben. Es ist ein Prozess, der bis zu unserem Lebensende stattfinden wird und trotzdem ist es immer wieder wichtig, sich neu auszurichten. Er hat dich mit Namen gerufen und erlöst, damit du das einzigartige Privileg hast, ihn kennen zu dürfen. Und auch einen dritten Liebesbeweis wollen wir noch kurz anreißen an dieser Stelle, Vers 17 und 18, wo Jesus sagt, darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, um es wiederzunehmen. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir selbst. Ich habe Vollmacht, es zu lassen und habe Vollmacht, es wiederzunehmen. Dieses Gebot habe ich von meinem Vater empfangen. Wir hatten im ersten diesen grundsätzlichen Liebesbeweis, dass Jesus als der gute Hirte sein Leben lässt. Und in Vers 17 und 18 hier begegnet uns gleich dreimal wieder dieses Schlüsselwort, dass er sein Leben lässt. Aber diese Verse hier geben uns noch einen Zusatz, der Jesu Liebe noch stärker zum Ausdruck bringt. Und zwar lässt Jesus sein Leben für all seine Schafe absolut freiwillig. Ja, Jesus gibt sein Leben aus einer absoluten Souveränität heraus. Er hat Vollmacht, sein Leben zu lassen und hat Vollmacht, sein Leben wieder zu nehmen. Und mit dieser Aussage drückt er aus, einmal mehr, dass er wirklich Gott ist, weil nur Gott verfügt über Leben und Tod. Und auch wenn die Juden ihn angeschwärzt haben und die Römer ihn später ans Kreuz geschlagen haben und es so hätte wirken können, dass er zeitweise in der Hand von Pilatus gewesen wäre, so war es immer so, dass zu keiner einzigen Sekunde ein Mensch wirklich Macht über Jesus hatte. Und manchmal gibt es so Stellen, die das sehr eindrücklich auch deutlich machen. Ich denke zum Beispiel an Lukas 4, eine Stelle, wo eine Gruppe von Juden da ist, die in den Abhang hinunterstürzen wollen. Und dann heißt es da einfach nur so ganz nüchtern und Jesus ging durch ihre Mitte hinweg. Also wo man irgendwie so merkt, ja, die konnten machen, was sie wollten, versuchen, was sie wollten, aber es ging nicht, weil Jesus selbst absolute Macht hatte. Es hatte kein Mensch Macht über Jesus, zu keiner Zeit. Und im Gegensatz dazu hatte Jesus zu jeder Zeit die volle Macht über sein Leben und seinen Tod. Zu jeder Zeit besaß er die absolute Vollmacht und trotzdem ließ er sich freiwillig ans Kreuz schlagen. Warum? Aus Liebe und Gehorsam dem Vater gegenüber und aus Liebe zu dir und zu mir. Es gibt keine größere Liebe, als wenn jemand vollkommen freiwillig sein Leben für dich opfert, obwohl er dich durch und durch kennt und eigentlich weißt, dass du es nicht verdient hast. Und genau das hat Jesus, unser guter Hirte, getan, damit uns der Vater mit Augen der Liebe ansehen kann. Jesus wurde vom Vater geliebt, weil er ihm vollkommen gehorsam war. Und er wurde vollkommen zu Recht geliebt. Und wir heute als seine Kinder, wir werden vom Vater geliebt und angenommen, genau aus dem gleichen Grund, weil Jesus ihm gehorsam war. Weil er sein Leben ließ für uns und weil der Vater uns nun mit der Liebe anschaut, die Jesus verdient hat. Wir sehen also größtmögliche Liebesbeweise von Jesus, unserem Hirten, in diesen Versen. Daran schließt sich unser zweiter Punkt an und der lautet: Der gute Hirte, zweitens, gibt sich zu erkennen, Vers 19 bis Vers 26. Diese knackigen Worte von Jesus hier aus den vorherigen Versen, die ließen auch damals von den Zuhörern keinen kalt. Und so heißt es in Vers 19 bis 21, es entstand wieder ein Zwiespalt unter den Juden dieser Worte wegen. Viele aber von ihnen sagten, er hat einen Dämon und ist von Sinnen. Was hört ihr ihn? Andere sagten, diese Reden sind nicht die eines Besessenen. Kann etwa ein Dämon der blinden Augen öffnen? Also, dass ein Zwiespalt unter den Zuhörern entsteht, das ist nichts Neues. Das ist uns in Kapitel 7, Vers 43 und auch in Kapitel 9, Vers 16 schon begegnet. Und damals wie heute bewirkt dieser ultimative Selbstanspruch von Jesus, dass er behauptet, Gott zu sein und dass er behauptet, dass nur durch ihn Rettung zum ewigen Leben möglich ist, ganz viel Diskussion und ganz viel geteilte Meinungen. Und das zeugt natürlich auch davon, dass das keine 0815-Botschaft ist, die irgendwie wenig Auswirkungen hätte, sondern ganz im Gegenteil, sie hat große Relevanz für jeden, ob er das glaubt oder nicht. Ja, sie ist relevant. Und in dieser Diskussion hier unter den Juden haben wir zwei wesentliche Positionen, die Menschen durchaus auch bis in unsere Tage hinein beziehen könnten, wenn es um Jesus geht. Da sind die einen, die sagen, er ist von Sinnen. Also er hat jeglichen Verstand verloren, er ist verrückt, das ist ein Spinner. Was hört ihr ihn? Ja, warum beschäftigst du dich überhaupt weiter mit ihm? Das lohnt sich doch nicht. So ein Schwachsinn. Und vielleicht ist dir eine ähnliche Reaktion schon begegnet, wo Leute dir gesagt haben, bleib mir weg mit deinem Jesus. Was Jesus davon sich behauptet, ist absolut anmaßend und das ist verrückt. Dem kann ich keinen Glauben schenken und ich kann da eigentlich ehrlich gesagt nur hämisch den Kopf drüber schütteln, weil das so ein Schwachsinn ist. Die Juden hier gingen teilweise sogar so weit, dass sie Jesus erneut unterstellt haben, er hat einen Dämon. Ja, also er ist vom Teufel besessen. Auch das ist uns schon begegnet. Da denken wir an Kapitel 7, Vers 20 oder Kapitel 8, Vers 48 zurück. Und mitunter kann es gut sein, dass das für die Juden eine Variante war, wie sie versucht haben zu erklären, aus welcher Kraft Jesus denn dieses Wunder, was sie gerade erlebt haben, mit der Heilung des Blindgeborenen, aus welcher Kraft er das getan hat. Und dann sehen wir eine andere Position in Vers 21, wo einige auf diese Aussage, er hat einen Dämon, reagieren. Und sie sind der klaren Meinung, dass die Worte und die Taten von Jesus überhaupt nicht dazu passen würden. Das sind Menschen hier in Vers 21, die fertigen Jesus nicht so einfach mit irgendwelchen zusammengeschusterten, billigen Argumenten ab, sondern sie beobachten zunächst mal die vorliegenden Tatsachen. Und die Tatsachen, die offensichtliche Tatsache an dieser Stelle, war ja, dass gerade vor ihren Augen ein Blindgeborener geheilt wurde und sehen konnte. Das haben wir in Johannes 9 gelesen. Daran knüpft sich diese ganze Unterhaltung ja an. Also es ist gerade ein unerklärliches Wunder sondergleichen vor ihren Augen geschehen und dann auch noch eins, was im speziell jüdischen Denken zu den messianischen Wundern gezählt hat. Und auch da haben wir schon gesehen in Johannes 9, Vers 31, wie dieser blindgeborene Mann die Pharisäer in einer Unterhaltung mit einem ganz ähnlichen Argumentationsgang überführt hat, als er gesagt hat, wir wissen, dass Gott Sünder nicht hört, sondern wenn jemand gottesfürchtig ist und seinen Willen tut, den hört er. Das heißt, für alle Beteiligten an dieser Stelle war eigentlich klar, dass Jesus dieses Wunder nur durch die Kraft Gottes tun konnte. Das war das eine Argument. Das andere waren die Reden Jesu. Und die Reden Jesu, die wurden ja zuvor zum Beispiel von den Dienern der Pharisäer schon so beeindruckend wahrgenommen, dass sie Jesus gar nicht ergreifen konnten, sondern eher in eine Schockstarre versetzt wurden. Sie hatten den Auftrag, Jesus zu ergreifen, aber in Kapitel 7, Vers 46 sagen sie, wir können das nicht, aus folgendem Grund. Niemals hat ein Mensch so geredet wie dieser Mensch. Und seine Reden, das war den Leuten damals auch klar, die diese zweite Position bezogen haben, die haben vorne und hinten nicht zum Werk des Teufels gepasst. Der Teufel wollte Zerstörung, Zerstreuung und er hatte Tod im Sinn. Aber es hat nicht gepasst. Ja? Das, was Jesus da vermittelt hat, was Jesus getan hat, war alles andere als Teufelswerk. Und so waren sie offen und waren fragend. Nach diesen Worten aus Vers 21 hier, kann es gut sein, dass eine ganze Zeit verging. Manche Ausleger, die gehen davon aus, dass es zwischen Vers 21 und 22, dass 2 Monate dazwischen lagen. Wir wissen das nicht genau, aber irgendwo muss man das einordnen, diese Zeitspanne zwischen dem Laubhüttenfest und dem jüdischen Fest der Tempelweihe, was dann in Vers 22 erwähnt wird. Und dieses Fest der Tempelweihe ist für manch einen vielleicht unter dem Namen Chanukka-Fest bekannt. Es ist ein 8-tägiges Fest gewesen. Die Juden haben sich daran erinnert, dass der Tempel wieder eingeweiht wurde durch Judas Makkabäus 165 vor Christus. Und vorher wurde der Tempel erobert von Antiochos Epiphanes und er wurde entweiht und dann wurde er also zurückgewonnen und wieder eingeweiht. Das war ein Fest, was aus der Geschichte Israels also kam, was nicht von Gott angeordnet war. Und trotzdem war Jesus dazu in Jerusalem und nahm auch teil an diesem Fest. Und dieses Fest fand im Winter statt, das lesen wir da, in unserem Monat Dezember. Und Jesus ist, so lesen wir in Vers 23, im Tempel dann, in der Säulenhalle Salomos unterwegs. Das war so ein überdachter Teil im östlichen Teil des Tempels und da war viel Platz. Und genau diesen Platz, den nutzen jetzt wieder einige Juden in Vers 24, wo es heißt, da umringten ihn die Juden und sprachen zu ihm, bis wann hältst du unsere Seele hin? Wenn du der Christus bist, so sage es uns frei heraus. Also wieder schlagen die Juden auf bei Jesus und das nicht gerade durchdrungen von Sympathie, sondern eher vorwurfsvoll, wie lange willst du uns denn noch hinhalten? Ja, bist du jetzt der Christus oder bist du es nicht? So, das ist der Vorwurf, der im Raum steht. Und Jesus reagiert, Vers 25 und 26, ich habe es euch gesagt und ihr glaubt nicht. Die Werke, die ich in dem Namen meines Vaters tue, diese zeugen von mir, aber ihr glaubt nicht, denn ihr seid nicht von meinen Schafen, wie ich euch gesagt habe. Also die Juden, die stellen Jesus so hin an dieser Stelle, als würde er ein Riesengeheimnis daraus machen, ob er jetzt der Messias ist oder nicht. Aber Jesus sagt ihnen, ich habe euch das doch gesagt. Ich habe euch das doch deutlich gemacht, sowohl durch mein Wort, wie auch durch meine Werke. Ja, ich habe euch deutlich gemacht, dass ich der gesandte Messias von Gott bin. Und ich weiß gar nicht, wie oft im Johannesevangelium das vorkommt, aber immer wieder lesen wir diese Formulierung, dass Jesus sagt, der Vater, der mich gesandt hat. Das ist ganz prägnant. Immer und immer wieder kommt das im Johannesevangelium. Er macht keinen Hehl daraus. Und auch in Johannes 5, Vers 19 hat Jesus sehr deutlich gesagt, dass er die gleichen göttlichen Werke wie sein Vater tut. Und nicht zuletzt, eines dieser Werke, was diese messianische Zeichenhandlung besonders ausgemacht hat, in Kapitel 9, diese Heilung des Blindgeborenen. Es ist also bestens bezeugt gewesen. Und ihr erinnert euch vielleicht daran zurück, wir hatten eine Predigt in Johannes 5 darüber, die mit diesem Titel bestens bezeugt war. Ja? Die ganze Zeit ging es ja um diese Argumentation. Es lag also auf der Hand, aber sie glaubten nicht. 2-mal sagt Jesus das hier, ihr glaubt nicht. Und das war für Jesus keine Überraschung, denn er wusste, dass sie nicht von seinen Schafen waren. Und er wusste, dass sie dementsprechend auch seinen Worten nicht glauben werden. Aber wenn man sich das so anschaut, ist das tragisch. Sie waren so dicht dran. Sie hörten so viel von Jesus. Die Beweislage war erdrückend. Und trotzdem stießen sie ihn weg und damit das ewige Leben. Und ich hoffe, dass diese Worte, die ich gerade gesagt habe, auf keinen von uns hier zutreffen. Aber vielleicht sitzen Leute hier, die viel von Jesus gehört haben und die auch wissen, da ist irgendwie was dran. Vielleicht so ähnlich wie diese Leute in Vers 21, die merken, da muss mehr dran sein an der Sache mit Jesus und trotzdem stößt du ihn weg. Trotzdem glaubst du nicht. Und du kannst dich fragen, warum? Warum willst du ihn partout nicht annehmen? Jesus gibt sich noch heute als guter Hirte zu erkennen. Und die Frage ist, willst du ihn kennenlernen? Und wenn du ein Ja dazu hast, dann fang an, sein Wort zu lesen, dann fang an, sein Wort an dein Herz ranzulassen und zu beten, dass er dir begegnet. Wenn das passiert, wenn er dir begegnet und wenn du sein Kind wirst, zu seinen Schafen gehörst, dann kann dir auch das gelten, was uns im 3. Punkt jetzt noch beschäftigen wird, und zwar der gute Hirte, drittens, schenkt ewige Geborgenheit, Vers 27 bis Vers 30. In diesen letzten Versen kennzeichnet Jesus nochmal sehr deutlich, wer sich zu seinen Schafen zählen kann und welche unglaublichen Privilegien exklusiv die Seinen haben. Vers 27 sagt er, im Kontrast zu dem vorherigen Vers 26, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Egal ob ein wahrer Gläubiger aus den Juden oder ein Mensch aus einer anderen Nation, in Bezug auf beide hat Jesus in diesem Text in Johannes 10, nämlich in Vers 3 und 4 und in Vers 16, beide jeweils dieses Kennzeichen genannt, dass seine Schafe seine Stimme hören werden. Das ist eines von zwei Kennzeichen, die Jesus hier nennt, die wahre Gläubige ausmachen. Und bis heute gilt das, dass echte Gläubige die Stimme Jesu vernehmen. Nun reden wir dabei nicht von einer akustischen Stimme, sondern vielmehr, dass er dich anspricht durch die Bibel, durch sein Wort. Die Worte, die Jesus uns durch seine Jünger übermittelt hat. Und natürlich kann im Prinzip jeder Mensch die Bibel lesen und viele haben das ja auch getan. Und trotzdem wurden sie nicht in ihrem Herzen davon getroffen. Also nicht jeder glaubt ja, dass die Bibel Gottes Wort ist. Und nicht jeder erlebt, dass Gott zu ihm durch die Bibel spricht, obwohl er sie vielleicht liest. Menschlich gesehen können die Gründe dafür unterschiedlich sein. Manch einer liest vielleicht eigentlich nur die Bibel, um Argumente zu sammeln, sie zu widerlegen. Und was dahinter steht, ist ein unaufrichtiges Herz. Jemand anders liest vielleicht die Bibel, um sein Gewissen zu beruhigen. Oder um jemand anders sagen zu können, ja, ich habe schon da drin gelesen. Und was dahinter steckt, ist ein falsch motiviertes Herz. Und wiederum ein anderer merkt vielleicht, die Bibel, die ist irgendwie schon mehr als Menschenwort. Und da ist viel mehr dran. Aber ich will das nicht an mein Leben ranlassen. Weil das würde ja Veränderung bedeuten. Das würde ja alles auf den Kopf stellen. Und was dahinter steht, ist ein hartes Herz. Menschlich gesehen ist unsere Herzenshaltung gegenüber Gott sehr entscheidend, wenn wir die Bibel lesen. Ja, und natürlich ist es auf der anderen Seite so, dass Gott selbst sich in seinem Wort zu erkennen geben muss. Er muss uns die Augen öffnen dafür. Das können wir aus eigener Kraft gar nicht tun. Aber er tut das gerne für Menschen, die ihn aufrichtigen Herzens suchen. Ein Kennzeichen für wahre Gläubige ist also, dass sie Gottes Reden durch sein Wort hören. Und ein zweites, was Jesus hier nennt, ist, dass sie ihm auch folgen. Das heißt, nicht nur Gedanken und Prinzipien aus seinem Wort wissen, sondern diese auch wirklich in ihrem Leben umsetzen. Zum Beispiel in der Form, dass ich meine Sünde tatsächlich konkret vor Gott bekenne und tatsächlich auch lassen will. Ja, Stichwort Umkehr, das ist nichts Theoretisches. Oder dass ich bereit bin, ihn in jeden meiner Lebensbereiche hineinreden zu lassen. Oder dass ich bereit bin, ihm die komplette Kontrolle über alles in meinem Leben anzuvertrauen. Wahres Christsein ist biblisch gekennzeichnet immer von echter Nachfolge. Und leider gibt es heutzutage viele Trends in der christlichen Szene, die so eine selbstgeschaltete Nachfolge proklamieren oder sogar vermitteln, dass der Hirte eher den Schafen hinterherlaufen muss, als dass die Schafe dem Hirten folgen. Aber das ist biblisch gesehen nicht der Fall. Wir folgen ihm, nicht er folgt uns nach. Ja, er holt uns zurück vielleicht an mancher Stelle, aber sicherlich nicht, dass wir den Ton angeben. Aber wir wollen den Moment hier nutzen, um diese zwei Kennzeichen mal persönlich werden zu lassen und uns persönlich zu fragen, wo stehen wir denn eigentlich? Erste Frage, erstes Kennzeichen, hat Gott durch sein Wort dich bereits angesprochen? Kennst du seine Stimme? Und wenn du sagst ja, dann ist die zweite Frage, wie steht es um deinen Gehorsam ihm gegenüber? Folgst du Jesus wirklich nach? Bildlich ausgedrückt, bist du ein folgsames, ein bereitwilliges Schaf oder bist du ein bockiges Schaf? Vielleicht ist für den einen oder anderen heute Morgen die Zeit, sich erstmalig oder auch vielleicht wieder neu zur Nachfolge zu entschließen und sich neu zu fokussieren. Jesus spricht in diesem Vers 27 wieder von den Seinen und dass er die Seinen kennt. Aber diesmal sagt er nicht, die Meinen kennen mich, sondern sie folgen mir. Und das geht unmittelbar miteinander einher. Ja, keiner kann behaupten, ihn zu kennen, ohne ihm zu folgen. So steht das im Zusammenhang miteinander. Und dann spricht Jesus in Vers 28 wohl eine der schönsten Wahrheiten der ganzen Bibel für jeden wahren Gläubigen aus. Da heißt es, und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Es könnte kaum eine deutlichere Zusage für Heilssicherheit geben als diese hier. Also lassen wir uns kurz diese drei Zusprüche nochmal auf der Zunge zergehen. Erstens, Jesus selbst sagt, er gibt ewiges Leben. Man könnte auch übersetzen mit, er gewährt oder er schenkt ewiges Leben. Der Einzige, der über ewiges Leben verfügt, der sichert seinen Schafen ewiges Leben zu. Und das nicht erst am Ende deines Lebens, wenn du gut performt hast und wenn alles gepasst hat, sondern hier und heute, wenn du an ihn glaubst und ihm dein Leben anvertraut hast. Das Zweite, was er sagt, ist, sie gehen nicht verloren in Ewigkeit. Und im Griechischen stehen hier gleich zwei Wörter, die eine ganz starke Verneinung zum Ausdruck bringen. Es wird im Deutschen gar nicht so deutlich hier. Man könnte auch übersetzen dementsprechend mit, sie gehen auf keinen Fall verloren in Ewigkeit. Also niemals. Es ist unmöglich, dass ein echtes Schaf verloren gehen kann. Und das Dritte, und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Kein Teufel, keine Macht, kein Mensch, keine Lebensumstände, keine Zweifel, keine Krise und auch ich selbst werde mich nicht herausreißen. Ja, es ist möglich, dass wir als Gläubige uns schwer in Sünde verstricken. Und ja, es ist möglich, dass wir uns hartherzig von Jesus distanzieren wollen. Aber die Bibel sagt sehr deutlich, dass Gott jedes seiner Kinder züchtigen wird. Ja, und dass er sie wieder auf den Weg bringen wird. Wir können uns also über das Heil wahrer Gläubiger absolut sicher sein. Warum? Es hat gleich mehrere Gründe und ich will drei Stück an dieser Stelle noch nennen. Erster Grund, gesetzt den Fall, dass ein wirklich echter Gläubiger wieder verloren gehen würde, dann hätte Jesus mit seinen Worten hier, und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit, hätte er gelogen. Und das ist unmöglich. Zweiter Grund, echte Gläubige sind in der Hand Jesu selbst geborgen. Und Jesus hat den Auftrag vom Vater bekommen, dass er die bewahrt, die er ihm gegeben hat. Johannes 6, Vers 39 hat es so ausdrücklich gesagt, dies aber ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich von allem, was er mir gegeben hat, nichts verliere, sondern es auferwecke am letzten Tag. Es ist unmöglich, dass Jesus den Willen des Vaters nicht tut, dass er ihn nicht erfüllt, sondern er wird ihn vollkommen erfüllen. Und das ist der Auftrag, das ist der Wille des Vaters. Und drittens, echte Gläubige sind nicht nur in der Hand Jesu geborgen, sondern auch in der Hand des Vaters. In Vers 29 sagt Jesus, mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle, oder man könnte auch übersetzen, als alles. Und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters rauben. Mit anderen Worten, wahre Gläubige sind in der Hand des allmächtigen Gottes, der größer ist als alles. Ja, als alle Mächte, als alle Geschöpfe, als alle Lebensumstände, alle Zweifel, alle Sünde, als alle und als alles. Und wenn du Kind Gottes bist, dann hast du diese zweifache Absicherung des Heils sogar an dieser Stelle, nämlich, dass du in der Hand des Sohnes und in der Hand des Vaters bist. Und es gibt im ganzen Universum keine sicherere Hand wie die übermächtige Hand Gottes, die dich hält und die dich zum Ziel bringen wird. Und wenn Jesus am Ende hier in Vers 30 dann noch sagt, ich und der Vater sind eins, dann macht er mehr als deutlich, dass der Gott der Vater wie auch Gott der Sohn die ewige Rettung absichern. Ja, also es ist absolut sicher und deshalb darf jeder wahre Gläubige wissen, dass er ewig geborgen ist in Gottes Hand. Wahre Gläubige gehen nicht mehr verloren. Die Frage, die entscheidend dabei ist, ist, bist du ein wahrer Gläubiger? Und dafür müssen wir diese Kennzeichen aus diesem Text nehmen und sie an unser Leben anlegen, diese Kennzeichen eines Schafes, anhand denen sich jeder selbst prüfen kann. Das Thema heute Morgen war, Jesus ist der gute Hirte. Erster Punkt, der gute Hirte beweist größtmögliche Liebe. Zweitens, der gute Hirte gibt sich zu erkennen. Und drittens, der gute Hirte schenkt ewige Geborgenheit. Und ich will heute Morgen gerne schließen mit einem wunderbaren Zuspruch, einer wunderbaren Ermutigung aus dem 1. Petrusbrief. In 1. Petrus 2, Vers 25, wo es heißt, denn ihr gingt in der Irre wie Schafe, aber ihr seid jetzt zurückgekehrt zu dem Hirten und Aufseher eurer Seelen. Ich will uns einen Moment Zeit geben, dass wir persönlich vor Gott kommen können und das auch nochmal sacken lassen können, auf uns wirken lassen können. Und danach wollen wir drei Lieder singen, Gott gemeinsam anbeten. Und ich lade euch gerne dazu auch aufzustehen.